HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Also mich nervt es, wenn in der U-Bahn jeder immer aufs Smartphone guckt und nicht mehr in die Umwelt guckt.
Wenn früher Schülerinnen und Schüler mit Millimeterpapier gearbeitet haben, dann arbeiten die heute eben mit Tablets.
Etwa 20 Milliarden Euro werden für mobile Sprach, vor allem aber auch mobile Datendienste ausgegeben und etwa 10 Milliarden für die Geräte selbst.
Alles ein bisschen langsamer angehen, mal auch Zeitung lesen statt aufs Handy gucken. Oder, ja gut, man guckt mal die Tagesschau abends, geht ja auch.
Also es gibt Studien, die sagen, dass die Nutzung des Smartphones während des Laufens vergleichbar ist mit 0,8 Promille.
Ich will durchdrehen, glaube ich, das geht nicht. Weil man muss immer checken, ob was Neues gibt und so.
Und wenn Ihre Bildung in Kindheit und Jugend durch digitale Medien gestört worden ist, dann ist vollkommen klar, was wir da machen. Wir setzen eine ganze Generation einem erhöhten Demenzrisiko in einigen Jahrzehnten aus.
Wenn wir nur noch sklavisch Reizen hinterherjagen und nicht mehr selber denken, dann geben wir, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge auf, die uns als Spezies auszeichnen.
Das nervt, oder? Und wie lange haben Sie sich heute mit Ihrem Smartphone beschäftigt? Im Schnitt 50 Mal am Tag blickten die Teilnehmer einer Ulmer Studie auf ihr Digitalkästchen und das nur, um Nachrichten aus den sozialen Netzwerken zu lesen. Das lenkt ab, verändert Wahrnehmung und Kommunikationsverhalten und die Produktivität sinkt, besagen Studien. Und was gewinnen wir? Über 10 Jahre nach der Erfindung des ersten mobilen internetfähigen Endgerätes befinden wir uns immer noch mitten in einem gigantischen Menschenverhältnis. Versuch. Noch bevor eine Studie zu Nutzen und Gefahren veröffentlicht wird, sind neue Geräte und Anwendungen auf dem Markt. Und jedes Mal neu glauben wir, Freiheit, Kontakte und noch mehr Spaß zu gewinnen und neben dem Gerät auch die Nutzung in der Hand und uns im Griff zu haben. Besonders für Kinder und Jugendliche gilt das sehr häufig nicht, weswegen sich Suchtexperten gerade auf einem Hamburger Kongress mit Medienabhängigkeit und Behandlungsmöglichkeiten beschäftigen. Kurzerhand verboten hat die französische Regierung die Suchtgeräte. Schüler dürfen ihr Smartphone überhaupt nicht mehr mit ins Klassenzimmer bringen. Derweil wird in Deutschland ein Digitalpakt für Schulen geschmiedet. Wo liegt die Wahrheit? Brauchen wir die grenzenlose Digitalisierung oder klarere Grenzen? Google, Apple, Facebook und Co. haben in dieser Frage schon ihre nächste Chance erkannt. Mit Apps können wir unser Tun am Mini-Bildschirm selbst beobachten und begrenzen. Wir benötigen dafür nur natürlich unser Smartphone. Zeitenwende in der Hand. Wie das Smartphone uns verändert, haben wir heute getitelt. Und bei allem, was ich gerade so leicht meckernd gesagt habe, hat mein junger Kollege Thiemen Glatt wahrscheinlich wie in der Redaktionskonferenz den Kopf geschüttelt. Er beklagt zwar auch einen Missstand, aber mit einer ganz anderen Perspektive.
Im Juni 2013 verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel:
Das Internet ist für uns alle Neuland.
Dafür bekam sie einigen Spott ab. Und ich bin ehrlich, ich habe auch gelacht und Witze gemacht. Doch eigentlich hätte ich heulen sollen. Denn der Satz bedeutet nicht, dass unsere Kanzlerin der modernen Zeit etwas hinterherhinkt, sondern dass es unser ganzes Land tut. Ich kommuniziere heute fast ausschließlich über das Netz. Mein Smartphone ist mein treuster Begleiter. Meine Freunde spreche ich über WhatsApp. Bei Instagram sehe ich, wo meine Bekannten so abhängen und abends kann ich trotz Fernbeziehung meine Freundin sehen. Aber das Smartphone ist mehr für mich als nur ein Kommunikationsgerät. Es ist das, was früher nur Häfen sein konnten. Mein Smartphone ist mein Tor zur Welt. Zu einer Welt, die viele Leute vor wenigen Jahren nicht einmal erträumten. Ich sehe dort Clips auf YouTube, lese Zeitungen als E-Paper, höre Podcasts und wenn etwas passiert, blinkt eine Eilmeldung auf. Und all das ist toll. Schlimm ist nur, mich hat niemand darauf vorbereitet. Ich komme aus einer Generation, in der jeder Haushalt einen Computer hatte, während man in der Schule nur Hefte kannte. Und ich bin erst 28. Inzwischen sitze ich beruflich jeden Tag am PC, versende Mails, vereinbare Termine, recherchiere. Als junger Journalist lerne ich, vollständige Radiobeiträge am Smartphone zu erstellen. In der Schule hatte ich aber nur 2 Stunden Informatik die Woche. Und ehrlich gesagt, wäre Freizeit für meine Medienbildung wohl sinnvoller gewesen. Je länger die Schulzeit ging, desto eher mussten wir unseren Lehrern erklären, wie sie eine Mail, eine Präsentation oder einen Film am Laptop öffnen können. Meine Schulzeit war ein Offenbarungseid technischer Versäumnisse. Dabei würde ich heute sicher davon profitieren, wenn der Umgang mit Computern, dem Internet oder neuen Medien ein Kernfach gewesen wäre. Ich würde vielleicht eher kapieren, wie Computer funktionieren. könnte genauer erklären, wie große Internetkonzerne denken und handeln, wieso Amazon, Google und Facebook so mächtig sind, wohin meine Daten gehen, was Daten überhaupt sind, warum Urheberrechtsgesetze im Netz anders sein müssen als in der analogen Welt und was eigentlich ein Uploadfilter ist. Kurzum, ich würde besser verstehen, was unsere moderne Welt im Innersten zusammenhält. Denn das ist wohl eher das Internet als Faust. Heute sucht der Arbeitsmarkt verzweifelt nach Informatikern. Als ich Abi gemacht habe, hat uns das keiner vorausgesagt. Scheinbar war vor 10 Jahren niemand in der Lage, so weit in die Zukunft zu blicken. Dabei war damals das erste Smartphone schon längst auf dem Markt und Facebook 4 Jahre alt. Während das Silicon Valley die Welt eroberte, galten bei uns die Computerkinder noch als Freaks. Eltern haben sich Sorgen um ihre Kinder gemacht, wenn die am Wochenende auf einer LAN-Party waren. Dabei war jede Dorfdisco gefährlicher für meine geistige Entwicklung. Die Computerfreaks wussten schon damals, was mir lange niemand erzählte. Der Computer wird meinen Alltag bestimmen. Und manchmal fürchte ich, manche Lehrer wissen das bis heute nicht. Und wenn ich dann höre, dass über Smartphone-Verbote an Schulen diskutiert wird, möchte ich am liebsten schreien. Ich möchte den Eltern, den Lehrern und sonstigen Bildungsexperten zurufen, nutzt neue Medien. Die Kinder machen es ohnehin. Und in der Schule habt ihr zumindest noch die Chance, Einfluss darauf zu nehmen. Ich habe keine Ahnung, ob die Kinder von heute mal Elektriker, Anwalt oder Ingenieur werden. Sicher ist aber, dass sie überall mit Computern konfrontiert werden. Es geht also gar nicht darum, dass sie die aktuelle Technik perfekt beherrschen. Es geht darum, dass Kinder schon früh ein Verständnis für technische Entwicklungen erlernen. Dass sie verstehen, wie Computer ticken. Sonst ticken sie vielleicht mal nach ihnen.
Ein Aufschrei von Thiemen Glatt. Daniel Domscheit-Berg, Netzaktivist und unter anderem auch Vermittler digitaler Kompetenzen an Jugendliche und Kinder. Guten Tag.
Hallo.
Trifft dieser Aufschrei auf Ihre offenen Ohren?
Ja, absolut. Also ich glaube, da wurden gerade sehr viele kluge Sachen gesagt, die vor allem, und das wurde ja auch so angedeutet, aus einer Perspektive kommen, von einem Menschen, der eben anders groß geworden ist als der Großteil unserer Bevölkerung hier. Und darüber müssen wir ganz sicher reden und uns auch bereit machen dafür, dass da einiges nachgebessert werden muss.
Das heißt, gehören die internetfähigen Geräte in aller Kinder Hände und das so früh wie möglich?
Na, ich glaube, es ist nicht die Frage, also ich würde überhaupt nicht wollen, dass jedes Kind so früh wie möglich ein Smartphone oder irgendetwas in dieser Art hat. Ganz im Gegenteil, das bringt natürlich auch große Probleme mit sich. Das sind Geräte, an denen man unendlich viel Zeit mit sinnlosen Dingen verbringen kann, die einen gewissen Suchtfaktor auch mit sich bringen und so. Das sind ja keine Bedenken, die einfach ohne Grundlage sind. Aber es ist natürlich so, dass früher oder später alle jungen Leute mit solchen Geräten konfrontiert werden, dass diese Geräte alltäglich geworden sind in den Haushalten dieser Welt und dass wir uns Strategien überlegen müssen als Gesellschaft, wie wir junge Menschen sensibilisieren für die Problematik auch mit diesem Umgang. Das sind ja klassisch Fragen von Medienkompetenz. Und auch eigentlich allgemeinbildende Fragen. Wir überlassen auch nicht Eltern zum Beispiel die Bildung in Mathematik, weil das jeder so für sich machen kann. Und genauso wenig dürfen wir eben den Umgang mit solchen Werkzeugen irgendwie einfach abwälzen auf das Elternhaus. Und dann läuft das bei den einen vielleicht besser als bei den anderen. Aber es ist eben dann nicht sichergestellt, dass alle lernen, damit umzugehen.
Aber offensichtlich gibt es ja eine gewisse Verzweiflung. Wir sehen es in Frankreich, wo jetzt eben das Handyverbot beschlossen wurde, weil man nicht damit zurechtkommt, was die Kinder offensichtlich mit den Handys dann im Klassenzimmer tun. Also muss man es vielleicht an bestimmten Orten doch verbieten und sagen, das ist jetzt eine handyfreie Zone?
Das hat aber mit einem Verbot an sich jetzt nichts zu tun. Also ich glaube, man müsste eben zum Beispiel sensibilisieren dafür, dass im Klassenzimmer kein Handy benötigt wird. Und dann gibt's ja zum Beispiel diese Idee oder was auch häufig gemacht wird, dass man vorne so eine Box hat, in die alle Handys reingelegt werden. Und dann ist das kein sinnloses Verbot, sondern das ist ein Prozess, an dem Kinder beteiligt werden und den man dann auch erklären muss und wo man sich mit diesem Prozess auseinandersetzt und damit eigentlich der Mehrwert entsteht, nämlich dass junge Leute eine differenzierte Ansicht und auch eine differenzierte Meinung vielleicht, eine Haltung dafür bekommen, warum diese Geräte an bestimmten Orten nichts zu suchen haben und warum das so ist.
Das heißt also, ein handyfreies Klassenzimmer unterstützen Sie durchaus?
Ja, also ich glaube, es ist, es gibt bestimmt jetzt auch da Das ist nicht ganz undifferenziert und nicht ganz einfach, denn in vielen Klassenzimmern werden ja mittlerweile Handys oder zumindest Tablets dann eingesetzt als Taschenrechnerersatz oder irgendwas in der Art. Da muss man dann im Einzelfall schauen, aber erstmal per se glaube ich, dass ein Handy mit privaten Applikationen wie WhatsApp, Facebook und was auch immer junge Leute abhält, Spiele, die da installiert sind oder so, das sollte in einem Klassenzimmer zum Beispiel überhaupt nichts verloren haben.
Aber digitale Bildung schon, sagen Sie? Jetzt wird gerade mit 5 Milliarden Euro ein Digitalpakt auf den Weg gebracht. Bund und Länder haben sich da zusammengesetzt und gesagt, wir müssen da was vorantreiben. Im Herbst jetzt soll das Konzept vorliegen und ab 2019 soll es losgehen. Was kann man damit verändern?
Na, das Problem des Digitalpakts ist eigentlich, dass er ja sehr stark so auf Infrastruktur abzielt. Also, dass in Schulen jetzt, in allen Schulen dann irgendwie ein WLAN-Internetzugang verfügbar sein soll. Und das ist im Endeffekt, spielt das ja in einer ähnlichen Liga heute, wie zu sagen, dass alle Schulen auch Toiletten brauchen. Ja, und wir haben wahrscheinlich bei beidem dieser Bereiche irgendwie Defizite in Schulen. Die zu beheben hat aber mit Innovation überhaupt nichts zu tun. Und das hat auch mit dem WLAN-Zugang dann wenig damit zu tun, was digitale Bildung ausmacht. Das ist ja nicht der Zugang zum Internet, sondern wie das Ihr Kollege gerade auch geschildert hat in dem Beitrag, ganz richtig, ist das ein Verständnis dieser Welt. Das ist ein Verständnis dafür, wie Medien heute funktionieren, wie das Internet funktioniert, wie Computer funktionieren, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht, wenn man irgendwann Programmieren gelernt hat, wenn man sich mit Medienkompetenz auseinandergesetzt hat, all diese Dinge, dass man dann souveräner damit umgehen kann und mehr in der Lage ist, als Mensch die Technik zu beherrschen, als von dieser Technik beherrscht zu werden.
Und wie sieht das genau aus? Das muss digitale Bildung sein. Wenn jetzt zum Beispiel die Tafel durch das digitale Board ersetzt wird, ist das der richtige Weg?
Na, das ist im Endeffekt derselbe Weg, wie irgendwann die Kreidetafel durch ein Whiteboard mit Whiteboard-Markern zu ersetzen. Also auch das ist kein wirklicher innovativer Schub oder so. Das erlaubt neue Möglichkeiten. Man kann dann, wie man farbig schreiben konnte, statt nur mit weißer Kreide, kann man eben heute smarte Dinge mit diesem Board machen. Aber eigentlich geht es ja um methodische Kompetenzen. Also beim Programmieren lernen zum Beispiel, was wir ja mit dem Calliope Mini in Deutschland eigentlich ab der dritten Klasse einfach mal einführen könnten. Das wäre ein super Werkzeug. Dabei lernt man ja nicht nur Programmieren, sondern man lernt vor allem auch logisch und methodisch zu denken. Ja, es gibt diesen Ausspruch, dass Programmieren lernen bedeutet, dass man denken lernt und da ist ziemlich viel dran. Ja, und genauso ist der Umgang mit dem Internet ein grundlegendes Verständnis dafür zu bekommen, wie überhaupt vernetzte Geräte funktionieren, wie das Internet funktioniert, wie Medien heute im Internet gemacht werden, was mit Privatsphäre in sozialen Netzen ist, all diese Dinge, das betrifft ja alle und da brauchen wir eine fundamentale Grundkenntnis.
Das heißt, ein neues Unterrichtsfach oder wie sollte das aussehen?
Na, ich glaube, dass das alle Unterrichtsfächer betrifft. Ja, also wir brauchen ja eigentlich, also viel davon hat zum Beispiel ja mit ethischen Fragen zu tun. Wie gehe ich um damit, dass ich heute Fotos von Menschen machen kann, die ich im Internet verbreite gegen deren Willen? Das ist eine klassische ethische Frage, die irgendwie im Ethikunterricht in einem adäquaten, zeitgemäßen Ethikunterricht besprochen werden müsste. Vieles davon hat mit Technikgeschichte zu tun. Wie kam das eigentlich so weit? Wie hat sich das irgendwie entwickelt? Vielleicht muss man nur ein bisschen weniger über das Bronzezeitalter reden im Geschichtsunterricht. Und ein bisschen mehr darüber, wie die IBM mit den Nazis kooperiert hat im Zweiten Weltkrieg, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was passiert, wenn die Daten in die Hände der falschen Leute geraten. Ja, also das sind alles, das ist Digitalisierung ähnlich wie im Rest der Gesellschaft, betrifft das ja nicht nur einen Bereich, sondern das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Und genau so muss eben der Unterricht in der Schule komplett neu gedacht werden in einer Welt, in der Digitalisierung einfach alle diese Bereiche auch betrifft.
Schule muss neu gedacht werden in dieser neuen Welt, sagt Daniel Domscheit-Berg. Vielen Dank, die digitale Bildung muss her. Zeitenwende in der Hand, wie das Smartphone uns verändert, der Tag in HR2 Kultur. Hätte Anfang der 90er, als die ersten Handys auf den Markt kamen, jemand die heutige Verbreitung und damit einhergehende Diskussion für möglich gehalten? Wohl kaum. Denn immer schon hat der Mensch zwar das Bedürfnis, aber große Schwierigkeiten, die Zukunft vorherzusehen, auch bei technischen Entwicklungen. Roger Willemsen hat für seine letzte Rede 2015 einige Beispiele dafür zusammengetragen.
Da es sich bei den Bildern, die wir uns von der Zukunft machen, also um Fabrikationen handelt, sollten wir an dieser Zukunft zunächst einmal ihre Vergänglichkeit beobachten. Anders gesagt, die Vorstellungen ansehen, mit denen Menschen in diese dritte Ekstase der Zeit hineinirrten. Und zwar auch, weil sie die Zukunft in der eigenen Zeit nicht identifizieren konnten. Anders gesagt, Sie irrten sich. Ihre Vorstellung von dem, was unsere Lebensräume ausmachen würde, war blümerant. Und so sprachen sie mit Nachdruck Überzeugung aus, über die sich die Zeit gerade mit großen Schritten hinwegsetzte. In einem Mercedes-Simplex sitzend sagte Kaiser Wilhelm II. 1904, »Das Auto hat keine Zukunft. Ich setze auf das Pferd.« Und Gottlieb Daimler 1901, die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird 1 Million nicht überschreiten, allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren. Im selben Jahr bemerkte Wilbur Wright, ein Pionier der Luftfahrt, der Mensch wird es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen, sich mit einem Metallflugzeug in die Luft zu erheben. Und der französische Militärstratege Ferdinand Foch 1911, Flugzeuge sind interessant, haben aber keinerlei militärischen Wert. Der futuristische Schriftsteller H.G. Wells schrieb 1901, tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was U-Boote im Krieg bewirken könnten, außer dass sie ihre Besatzungen dem Erstickungstode aussetzen. Harry M. Warner, Chef von Warner Brothers, 1927, wer zum Teufel will denn Schauspieler sprechen hören? Lee D. Forrest, der Vater des Radios, 1926. Auf das Fernsehen sollten wir keine Träume vergeuden, weil es sich einfach nicht finanzieren lässt. Und Daryl F. Zanuck, Chef der Filmgesellschaft 20th Century Fox, konstatierte noch 1946, der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren.
Tja, so kann man sich irren. Auto und Fernsehen gab es dann irgendwie doch. Zeitenwende in der Hand, wie das Smartphone uns verändert, der Tag in HR2 Kultur. Dass wir so heftig diskutieren, wie viel Raum wir dem mobilen Kleincomputer in unserem Leben und in dem unserer Kinder einräumen, welche Regeln oder Verbote wir brauchen, hängt mit Veränderungen zusammen, die wir wahrnehmen, die wir vielleicht aber auch nur vermuten. Forscher können helfen, beschäftigen sich gerade auch bei einem Kongress von Suchtforschern in Hamburg mit internetbezogenen Störungen. Rund 100.000 Jungen und Mädchen gelten als abhängig von sozialen Medien. Darüber werde ich gleich mit einem Mediensucht-Experten sprechen. Aber auch ohne Sucht gibt es Veränderungen im Gehirn. Und das nicht nur bei Kindern. Die Handynutzung hat Auswirkungen auf unser Gedächtnis, haben Schweizer Forscher festgestellt. Dietrich Karl-Meurer berichtet.
Wer das Handy beim Telefonieren an den Kopf hält, setzt sein Gehirn hochfrequenten elektromagnetischen Feldern aus. Doch hat das einen Effekt auf unser Gehirn? Ein Jahr lang dokumentierten Wissenschaftler des Schweizerischen Tropen- und Public Health Instituts in Basel, welcher Handystrahlung 700 Jungs und Mädchen zwischen 12 und 17 Jahren ausgesetzt waren, erklärt der Studienleiter Martin Rösli.
Also wir haben geschaut, wie häufig sie telefonieren und ob sie dabei eine Freisprechanlage benutzen oder den Lautsprecher, wie häufig sie im Internet sind, wie häufig sie Textnachrichten schreiben oder auch das Handy zum Spielen benutzen und haben für alle diese Tätigkeiten abgeschätzt, was ist der Beitrag zur Strahlendosis im Kopf.
Zu Beginn und Ende des Untersuchungszeitraums testeten die Forscher unter anderem, wie gut sich die Schüler an bestimmte Formen erinnern können.
Also das sind so ganz abstrakte Figuren, zum Beispiel zwei Dreiecke, die aufeinander stehen oder etwas, das aussieht wie eine Acht oder wie ein Rhombus. Und die hatten 1 Minute Zeit, das zu merken und dann wurde jeweils eine Figur am Bildschirm gezeigt und unten gab es 5 zur Auswahl und sie mussten dann zuordnen, welches das Richtige war.
Dabei wurde festgestellt, dass bei denen, die einer höheren Handystrahlung ausgesetzt waren als ihre Mitschüler, die Gedächtnisleistung innerhalb 1 Jahres schlechter wurde, erzählt Martin Rösli.
Maximal 13 Punkte gekriegt in diesem Test und im Durchschnitt, wenn man zwischen hoch und weniger hoch exponierten Jugendlichen geschaut hat, war der Unterschied 0,2 Einheiten. Also das ist ein relativ geringfügiger Effekt.
Allein deshalb sei es verfrüht, Alarm zu schlagen, sagt der Wissenschaftler und verweist auf das Ergebnis einer kleineren, ganz ähnlichen Studie, die vor einigen Jahren ebenfalls am Schweizerischen Tropen- und Public Health Institute in Basel durchgeführt wurde.
Wir haben bei der ersten Studie zum Beispiel auch gesehen, dass andere Aspekte der Handynutzung, also viele Jugendliche erzählten uns, dass sie in der Nacht erwacht sind, weil sie Textnachrichten gekriegt haben. Und die Jugendlichen, die das berichtet haben, da haben wir zum zum Beispiel auf die Müdigkeit, auf die Erschöpftheit viel größere Effekte gefunden als jetzt mit diesem Gedächtnistest, der möglicherweise auf die Strahlung zurückzuführen ist.
Auch sei zum Beispiel nicht klar, ob der Effekt der Handystrahlung auf das Gedächtnisvermögen später wieder kompensiert wird. Martin Rösli sieht derzeit keinen Grund, das Handy aus dem Leben zu verbannen.
Grundsätzlich würde ich mal betonen, der Effekt ist nicht dramatisch. Also ich glaube nicht, dass man dramatische Maßnahmen ergreifen muss. Aber das Schöne beim Handy ist, dass man wirklich relativ einfach Maßnahmen ergreifen kann, dass die Strahlenbelastung des Gehirns stark abnimmt. Also wenn man das Handy nur schon einige Zentimeter vom Kopf wegnimmt, ist die Strahlenbelastung massiv reduziert. Also Freisprechanlagen ist sicher eine gute Sache.
Im Blick haben sollte man auch die Netzqualität. Je besser der Empfang, umso weniger müsse das Handy strahlen. Die nun veröffentlichte Studie sei nur ein erster Schritt. Demnächst will man in Basel erforschen, ob die Handystrahlung auch einen Effekt auf die Gehirne von Erwachsenen hat.
Dietrich Karl Meurer über die Auswirkungen von Handystrahlung auf das Gedächtnis. Es wird weiter geforscht. Das ist ein Effekt, der durch die reine Handytechnik entsteht und einfach zu reduzieren scheint. Aber was passiert in unserem Gehirn durch den Umgang mit dem Smartphone? Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Guten Tag.
Grüße Sie.
Wir wissen mittlerweile, dass sich das Gehirn verändert, je nachdem, ob wir es oder wie intensiv wir es benutzen. Welchen Einfluss hat denn das Smartphone auf unser Denken und Fühlen?
Ja, das ist eine Frage, die leider noch ziemlich unterforscht ist, aber wir haben so die ersten Indizien von Arbeiten, die das sogar mit einem kleinen Längsschnitt versucht haben. Das heißt, um auch hier so ein bisschen diese Ursache-Wirkungsmechanismen auseinanderzuziehen. Und was man beobachtet hat, dass eben Smartphone-Nutzung tatsächlich zu ADS-ähnlichen Symptomen führen kann. Das heißt, bestimmte Nutzergruppen werden durch die tägliche Nutzung unaufmerksamer, ein wenig impulsiver. Allerdings nur dann, wenn das Smartphone auch sehr, sehr viel genutzt wird. Und viel genutzt heißt vor allen Dingen in diesem Zusammenhang, dass man sehr, sehr häufig unterbrochen wird.
Aufmerksamkeitsdefizitstörung ist ADS. Das heißt, es ist auch eine Nervosität oder Konzentrationsstörung festzustellen?
Ja, das ist etwas, was gerade noch weiter eben beforscht werden muss. Aber so die ersten Indizien, die es in dem Bereich gibt, ist tatsächlich ein Hinweis darauf, dass sowas wie Unkonzentriertheit natürlich schon eine große Rolle spielt. Und das ist nicht ganz überraschend, wenn wir uns natürlich vor Augen führen, wie das Smartphone unseren Alltag dominiert. Wir haben das selber mal getrackt. Das sind so im Schnitt 2,5 Stunden, die der typische Smartphone-Nutzer auf dem Gerät verbringt. Und das sind nicht 2,5 Stück am Stück, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern eben viele Kurzeinheiten, die unseren Alltag fragmentieren.
Da könnte man ja aber auch daraus folgern, da lernen wir das schnelle Hin- und Herschalten, das, was unseren Alltag sowieso bestimmt, also das Multitasking, das heißt, wir trainieren in die richtige Richtung.
Davon bin ich nicht unbedingt überzeugt, weil das Problem ist, dass wir mittlerweile sehr, sehr viele Dinge nur noch sehr oberflächlich begreifen. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, auch das muss weiter beforscht werden, aber ich sag's mal so salopp daher, es scheint mir manchmal auf der Länge einer Twitter-Nachricht zu sein. Und uns fällt es zunehmend schwer, durch die Fragmentierung des Alltags eben vertieft Sachverhalte zu durchdringen. Also sich mal wieder hinzusetzen und eben auf den Grund gehen zu wollen und nicht nur zu sagen, naja, ich habe irgendwie oberflächlich eine Ahnung von etwas.
Das heißt, die Produktivität und auch die Ausdauer leidet.
Ja, tatsächlich. Auch das ist mittlerweile schon relativ gut beforscht, dass Leute, die sich eben sehr, sehr häufig durch das Smartphone unterbrechen lassen oder sich selbst unterbrechen, dass die eben auch angeben, nicht nur besonders süchtig nach dem Gerät zu sein, in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich auch eben im Berufsleben geringere Produktivität beklagen.
Süchtig ist das Stichwort, Herr Montag. Sie beschäftigen sich auch mit dieser Mediensucht. Kann man denn wirklich von einer Sucht sprechen, vergleichbar der Alkohol- oder Drogensucht, also einer Sucht, die mit einer Substanz zu tun hat?
Also für eine solche Einschätzung ist noch zu früh, weil das Phänomen noch relativ neu ist und dafür auch zu schlecht beforscht ist. Zusätzlich sagen viele Wissenschaftler, naja, man ist ja eigentlich gar nicht abhängig von dem Smartphone, sondern von Applikationen da drauf, also zum Beispiel Social Media. Unabhängig von dieser wichtigen Diskussion, die wir in der Wissenschaft haben, müssen wir aber festhalten, dass eben das Smartphone zu schlecht beforscht ist. In anderen Bereichen der Medienübernutzung sind wir schon weiter. Denken wir mal an Gaming Disorder, nämlich Computerspielsucht, was ja eben von der Weltgesundheitsbehörde dieses Jahr eben als Erkrankung in den Katalog ICD-11 aufgenommen worden ist.
Was passiert denn da im Gehirn? Sind da unter Umständen auch Belohnungsmechanismen oder Stoffwechselangelegenheiten im Gange, die dann doch eben auch in anderen Süchten eine Rolle spielen?
Also wir haben sehr, sehr viele Indizien dafür, dass auf einer psychologischen Ebene sehr, sehr ähnliche Mechanismen ablaufen. Wenn wir zum Beispiel Alkoholiker mit Computerspielabhängigen vergleichen, um das ein bisschen zu illustrieren, wäre zum Beispiel so ein klassisches Experiment, was man eben sehr, sehr gerne macht, ist, dass man eben Süchtige in den Hirnscanner reinlegt und sie eben mit einem Bild konfrontiert, wo die Droge drauf zu sehen ist. Also bei einem Computerspiel, abhängigen Anführungsstrichen, dann zum Beispiel ein Bild von dem Spiel, was er sehr gerne mag, beim Alkoholiker ein Glas Bier. Und da sieht man dann eben ähnliche Dysfunktionen im Gehirn. Das heißt zum Beispiel eine Überaktivität des Belohnungssystems und auf der anderen Seite eben Probleme, diese Überaktivität in den Griff zu bekommen. Allerdings war nicht davor, jetzt grundsätzlich zu sagen, das sind komplett gleiche Fragestellungen, die Süchte sind komplett überlappend, denn wir sollten nicht vergessen, dass eben bei diesen substanzgebundenen Formen der Sucht, und dazu gehört Alkoholismus natürlich, eben immer auch eine toxische Substanz konsumiert wird, und das ist nun mal bei der Computerspielabhängigkeit nicht der Fall.
Wie wichtig ist es denn, dass es sowas gibt wie eben diesen Katalog der Krankheiten der WHO, wo die Online-Spielsucht aufgenommen ist? Und wie wichtig ist es, dass es dort auch eine Smartphone-Sucht als Kataloginhalt gibt für Behandlung oder Prävention?
Naja, der Vorteil ist immer, wenn so etwas aufgenommen wird, hat man zunächst erstmal verbindliche Symptome, Kriterien, über die wir sprechen. Das hilft auf der einen Seite den Wissenschaftlern, auf einem internationalen Niveau über das gleiche Phänomen zu sprechen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Zum anderen ist auch der Vorteil, dass dadurch natürlich eben auch durch so eine offizielle Diagnose einer breiten Bevölkerungsschicht eben eine Behandlungsoption zugute geführt wird. Auf der anderen Seite, und das sagen halt auch ganz viele Wissenschaftler, und das ist eine wichtige Debatte, die wir da führen, ist, dass wir natürlich Alltagshandlungen nicht pathologisieren wollen. Wir wollen jetzt nicht alle Computerspieler oder eben Smartphone-Übernutzer alle direkt eben mit einem doch schweren Label wie Sucht versehen, sondern müssen da auch sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und in diesem Zwiespalt bewegen wir uns, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Smartphone-Sucht in Anführung betrifft, oder wir sprechen momentan vielleicht eher von einer Smartphone-Use-Disorder, also einer Störung, die die Smartphone-Nutzung betrifft. Für eine finale Einschätzung ist es da noch viel zu früh.
Sie bieten einen Online-Selbsttest an unter Smartphone Addiction, also um genau diese Grenze auszuloten, von der Sie gerade sprachen, wo fängt die Sucht an? Bei welchen Merkmalen bekommen denn die Teilnehmer die Rückmeldung, das ist zu viel, das ist kritisch?
Ja, auf smartphone-addiction.de bieten wir einen Service an, wo man kurze Fragebögen ausfüllt, nicht nur über die eigene Smartphone-Nutzung, sondern auch, wenn man es hat, eben Social-Media-Plattformen wie WhatsApp und Facebook, und bekommt da eben ein Feedback über die eigene Nutzung und jetzt interessant im Vergleich auch zu anderen, sodass man so ein bisschen einen Benchmark bekommt, wo befinde ich mich denn persönlich mit meinem Nutzungs- oder vielleicht auch Problemnutzungsverhalten. So, was wir dort erfassen, sind natürlich so Dinge wie zum Beispiel Kontrollverlust über die eigene Nutzung. Also merke ich halt selber manchmal, dass ich gar nicht mehr der Nutzung selber Herr bin oder dass man eben aufgrund der Nutzung tatsächlich Produktivitätseinbußen hat oder Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Das sind alles so Dinge, die diskutiert werden im Bereich der Medienübernutzung, die dann möglicherweise auf ein Problemverhalten hinweisen können.
Was wissen wir darüber, wie das Smartphone das Gehirn verändert? Einiges, aber noch nicht genug, sagt Professor Christian Montag, Leiter der Abteilung Molekulare Psychologie an der Uni Ulm. Vielen Dank. Jetzt ist es omnipräsent, das Smartphone. Vor 75 Jahren hielt man noch den Computer für nicht zukunftsfähig. Schlagen wir noch einmal nach bei Roger Willemsen. Er hat zusammengetragen, wie bereits vorhin gehört, wie Auto, Flugzeug und Fernseher, als sie erfunden wurden, für unbrauchbar erklärt wurden.
Nicht anders im Fall von Computern. Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt, so Thomas Watson, CEO von IBM 1943. Es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Ken Olsen, Gründer von Digital Equipment Corp. im Jahr 1977. Das Internet wird wie eine spektakuläre Supernova im Jahr 1996 in einem katastrophalen Kollaps untergehen, wusste schließlich Robert Metcalf, der Erfinder der Ethernet-Verbindung, die heute der Standard für kabelbasierte Netzwerke ist. Ja, die Zukunft wird fabriziert und nicht selten sind wir gerade da am altmodischsten, wo wir uns selbst überschreiten wollen. Offenbar können wir uns selbst nicht entkommen. Dabei wird die Zukunft meist gegenständlich vorgestellt. Man versucht, ein Design, eine Architektur vorauszuahnen, hat Vorstellungen von autonomen Geräten, von ungeahnten Möglichkeiten des Komforts, einer avancierten Form des Gemeinschaftslebens zu versachlichen. Wir denken an intelligente Kleidung, auf Hirnströme reagierende Häuser, Wohnmaschinen, an Lieferservices, die Gedanken lesen können, Drohnen als Dienstleister, Straßenbeleuchtung, die mit uns wandert.
Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was in 10 Jahren dann wirklich unser Leben bestimmen wird. Aus Roger Willemsen, wer wir waren. Jetzt ist es also seit über 10 Jahren da, das Smartphone, und wir müssen damit umgehen. Und während jeder für sich noch sagen kann, das brauche ich nicht, will ich nicht haben, sind wir gesellschaftlich gefordert. Welche Regeln sollen wir uns geben? Wie bringen wir Kindern und Jugendlichen bei, damit verantwortlich umzugehen? Bevor ich gleich mit einer Medienpädagogin darüber spreche, schauen wir uns die Radikallösung in Frankreich an. Dort gilt jetzt ein Handy. Handyverbot an Schulen. Seit 2010 schon dürfen Handys dort nicht im Unterricht benutzt werden. Jetzt müssen sie ganz draußen bleiben, wie alle anderen internetfähigen Geräte auch.
Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass die französische Regierung die finale Abstimmung über das Gesetz zur Beschränkung des Gebrauchs von Handys in Schulen in die Sommerferien gelegt hatte. Auch in der Nationalversammlung lauschte nur eine Handvoll Abgeordneter Schulminister Blanquer, als der stolz verkündete:
C'est donc
Dieses Gesetz ist von einer großen Modernität. Es führt uns ins 21. Jahrhundert. Außerdem sendet der Text eine Botschaft in die Welt. Auch andere Länder sind schon sehr interessiert. Blanquer klang trotz der großen Worte nicht besonders euphorisch. Vielleicht war es aber auch einfach zu heiß. Die heißen Debatten innerhalb der französischen Gesellschaft jedenfalls blieben aus. Kaum einer regte sich über das Verbot auf. Fast alle waren sie schließlich in die Ferien gefahren. Und wer noch nicht am Meer war, sah das Ganze recht gelassen. Naja, ist vielleicht schon ganz okay, das Verbot, weil man dann in den Pausen mehr miteinander spricht, sagt der Pariser Schüler Enguerrand. Aber wenn man ein Problem hat und seine Eltern anrufen will, kann das ohne Handy schon doof sein. Die Mutter des 15-Jährigen ist hin und her gerissen. Einerseits findet sie das Verbot richtig, weil wer braucht schon ein Handy in der Vorschule mit 3 Jahren oder der Grundschule mit 5? Ich verstehe wirklich nicht so ganz, wieso man in der Grundschule ein Handy braucht. Die Dinger sind teuer, das beinhaltet auch eine Verantwortung. Sie können sie sich klauen lassen. Also das halte ich ohnehin nicht für sinnvoll. Andererseits aber findet sie natürlich als Mutter, dass Handys für Eltern durchaus sinnvoll sind, um den Kontakt zu den Kindern zu halten. Ihr Punkt aber ist ein anderer. Ich fände das viel besser, wenn man die Kinder in der 8. oder 9. Klasse in der praktischen Handynutzung unterrichten würde, also zum Beispiel, welche Apps herunterladen, nützliche Informationen von unnützen zu trennen etc. Das Handy ist ja heutzutage viel mehr als ein Telefon, es ist nicht mehr aus dem Leben wegzudenken und es wäre zielführender, anstelle es zu verbieten, einfach zu erklären, wie man es richtig benutzt. Das soll natürlich auch kommen. Neu im Gesetz ist nämlich, dass Schüler ihre eigenen Handys während des Unterrichts zu Unterrichtszwecken benutzen dürfen. Das war vorher strikt untersagt. Versprochen hatte Minister Blanquer zudem ein Vademecum, also eine Art ministerielles Handbuch für die Umsetzung des Verbots. Das heißt aber auch, erstmal müssen die Schulen selber schauen, wie sie es hinbekommen, dass auch jeder Schüler, jede Schülerin den gesamten Schultag ohne Handy verbringt. Einfacher gesagt als getan, sagte Samuel Sivi von der Elternvereinigung PEEP. Dass die Schüler das Handy am Schuleingang abgeben, ist fast unmöglich umzusetzen. Es kann zum Beispiel vertauscht werden. Das wird viele Probleme verursachen. Wer sein Handy nicht abgibt und in der Schule damit erwischt wird, dem droht eine längere Handypause. Im Gesetz steht klipp und klar, das Smartphone wird dann konfisziert.
Barbara Kostolnik über das Handyverbot an Schulen in Frankreich. Beate Kremser ist Medienpädagogin und Gründungsmitglied der Digitalen Helden, eines Dienstleisters, der Schülern, Eltern und Lehrern auf die digitalen Sprünge hilft. Guten Tag, Frau Kremser.
Ja, hallo.
Ein Handyverbot gilt an Schulen in Frankreich. In Deutschland wird derweil am Digitalpakt von Bund und Ländern für die Schulen gebastelt und das WLAN für Frankfurter Schulen ist auch in Arbeit. Wo ist jetzt für Sie der richtige Weg?
Naja, also erstmal so ein generelles Handyverbot finde ich schon ziemlich problematisch. Denn wir alle wissen ja, wir nutzen unsere Handys zum Teil als Arbeitsgerät. Das Handy organisiert unseren Alltag. Und warum sollte man das per se den Schülern verbieten, die ja dann doch später das Ganze auch nutzen sollen? Und Verbote bedeuten auch gleichzeitig immer, ich gebe einem Produkt sozusagen einen besonders hohen Stellenwert und mache es zu etwas Besonderem. Und erst dann ist der Reiz natürlich auch besonders groß, dieses Produkt zu nutzen. Und insofern fände ich das schon eher kontraproduktiv. Sinnvoller ist es, wie auch schon vorhin angesprochen worden ist, das Ganze eben zu reglementieren. Natürlich soll das Klassenzimmer jetzt nicht zur neuen Spielwiese werden, in dem gechattet und gezockt wird bis zum Umfallen. Aber man könnte ja das Klassenzimmer rausnehmen und sagen, das Handy darf zu bestimmten Rechercheaufgaben genutzt werden, als Taschenrechner eingesetzt werden, um Vokabeln zu lernen oder Ähnliches.
Also, aber das natürlich kann man sich gut vorstellen, dass Sie das dann auch unter der Schulbank kräftig nutzen, wenn Sie es dann einmal dabei haben.
Ja, das, naja, klar, das sind natürlich die Nebenerscheinungen. Dennoch glaube ich, dass Schüler befähigt werden müssen, auch selbstregulativ damit umzugehen. Und ich kann das natürlich, ich brauche Regeln in der Schule. Und natürlich, wenn ich das Handy dann eben unter der Bank nutze und erwischt werde, dann kann es mir auch passieren, dass es abgenommen wird. Oder wie auch vorhin schon gesagt wurde, ich kann das ja regeln, indem ich am Anfang die Handys einsammle in Boxen und eben erst zu dem Arbeitsauftrag aushändige und dann eben auch wieder einsammel. Das ist natürlich alles schwierig. Dennoch hat man im Vergleich eine marode Computerausstattung und ich glaube noch nicht so wirklich an den Digitalpakt. Also wenn ich mir die Schulen anschaue, insbesondere auch im Frankfurter Rhein-Main-Gebiet, dann ist das doch eher katastrophal. Und dann frage ich mich, wie sollen denn die Schüler medienkompetent werden? Wie soll Medienbildung denn dann an Schulen vorangetrieben werden?
Das heißt, wir brauchen da durchaus neue Ausstattung, aber auch neue Regeln oder neue Umgangsformen, wenn ich sie richtig verstehe. Jetzt haben wir natürlich, also ich kenne es vor allen Dingen aus Elternsicht, auch ständig das Thema zu Hause. Wie lang wird es genutzt? Welche App wird runtergeladen? Es ist auch schon ich treffe eigentlich nie irgendwie Eltern, ohne dass das Gespräch darauf kommt. Erlaubst du diese App oder dieses Computerspiel? Jetzt nach den Ferien gab es wieder irgendwas Neues, wo man sich entscheiden muss oder gucken muss, wie geht man damit um? Es ist eine zusätzliche erzieherische Herausforderung geworden. Was geben Sie den Eltern mit als Orientierung?
Ja, absolut. Letzten Endes müssen alle zusammen eine gemeinsame Kultur entwickeln im Umgang mit dem Smartphone. Wie wir schon gehört haben, das Smartphone ist erst 10 Jahre alt. Einerseits eine lange Zeit, andererseits eben auch noch gar nicht so lange. Es gibt noch nicht so viele Erziehungsratgeber, wie sie es beispielsweise für gesundes Essen, Zahnpflege etc. gibt. Und wir müssen erst selber lernen, auch vor allem als Vorbild. Eltern sollten ganz klar Vorbild sein, wie wir damit umgehen. Und das geht nur miteinander und in enger Kommunikation. Dennoch muss man auch immer sagen, Eltern haben den Erziehungsauftrag und müssen Grenzen setzen. Klar ist auch, dass Kinder in der Pubertät diese Grenzen gerne auch mal ausreizen oder auch überschreiten. Da muss man einfach einen gemeinsamen Weg finden. Verbote helfen da allerdings meiner Meinung nach wenig, sondern eher Gespräche. Was tust du? Welche Apps lädst du dir runter? Bei jüngeren sollten das Eltern selber machen, Apps runterladen, sollten vielleicht über eine Familienfreigabe das gesamte System Smartphone steuern. Mir geht es nicht um Kontrolle, sondern mir geht es darum, dass man miteinander spricht und vielleicht auch Kindern auf Werte hinweist, so wie wir es ja im realen Leben auch tun. Wie gehen wir miteinander um? Wir reden freundlich miteinander und beschimpfen oder beleidigen uns auch nicht. Diese Kultur muss auch im Netz gewahrt werden.
Es gibt natürlich so extreme Fälle wie kürzlich der 12-jährige bayerische Junge, der nach 72 Stunden Spielkonsole von der Polizei weggepflückt werden musste und der hat sich körperlich dagegen gewehrt, wurde dann sofort in eine Klinik gebracht. Die Eltern konnten einfach nicht mehr, die wussten nicht mehr, was tun. Gleichzeitig gibt es natürlich die Falle, dass wenn man auch Kinder hat und man sieht, wie intuitiv die auch Kleine schon mit diesen Geräten umgehen, wenn man im Restaurant ist, dann sind die schön ruhig, wenn sie so ein Gerät vor der Nase haben. Also wo kann man da den Mittelweg Weg finden, dann auch nicht in solche Fallen zu tappen, um dann in solchen Dramen zu enden.
Ja, also natürlich muss ich mir als Elternteil tatsächlich auch überlegen, welche Werte sind mir in meiner Medienerziehung wichtig. Ich muss schauen, wie sieht unser Familienumfeld aus? Welche Rolle spielt für mich als Elternteil das Smartphone? Nutze ich es als Arbeitsgerät oder ist es für mich eben auch eher nur Kommunikation, die ich darüber betreibe oder eben auch Spiele gegebenenfalls? Und man muss natürlich dann auch ganz klar sagen, Kinder und Jugendliche müssen einfach begleitet werden und ja, man muss das eben gemeinsam versuchen zu organisieren.
Und denn gegebenenfalls Beispiel, klare Grenzen setzen, handyfreie Zeiten einführen oder bestimmte Apps verbieten.
Ja, ganz genau. Also vor allem medienfreie Zeiten, Alternativen anbieten. Also das Kind auch mal auffordern, komm, wir gehen mal raus, wir backen mal einen Kuchen. Und es muss alles in Maßen passieren. Also das beste Beispiel ist ja, wenn ich permanent den Fernseher im Hintergrund laufen habe, dann wird mein Kind das genauso tun wollen. Und dann wird mein Kind auch mit 10 bereits einen eigenen Fernseher verlangen. Das ist meiner Meinung nach natürlich Quatsch. Sollte gar nicht so sein. Genauso muss ich auch überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Smartphone. Und ich denke, Kleinkinder, das Beispiel, was Sie sagten im Restaurant, das ist überhaupt nicht der richtige Weg. Da wird man später, denke ich, einfach auch ein Problem haben. Studien haben ergeben, dass tatsächlich die Beziehungsqualität der Eltern und der Vorbildfunktion der Eltern maßgeblich dafür verantwortlich sind, wie das spätere Mediennutzungsverhalten der Kinder aussieht.
Also
Smartphone darf ich auf gar keinen Fall einsetzen.
Also Smartphone in den Händen von kleinen Kindern haben sie offensichtlich nichts zu suchen. 5. Klasse ist so, glaube ich, der Standard, wo sie in die Hände kommen, aber dann noch begrenzen, so verstehe ich sie.
Natürlich, also Übergang 4. zur 5. Klasse, aber dann eben auch, ich habe nur WLAN zu Hause, nur bestimmte Apps drauf, die Downloads machen die Eltern, ich rede mit dem Kind über die Nutzungszeiten, ich muss mich da auch mal streiten, das ist einfach anstrengend, dessen muss ich mir bewusst sein. Und ich darf es eben nicht als Babysitter einsetzen.
Für einen bewussten und kompetenten Umgang mit dem Smartphone arbeiten die digitalen Helden mit Schulen, Schülern, Familien. Beate Kremser, vielen Dank. Medienkompetenz, noch vor wenigen Jahrzehnten hätte dieses Wort bestimmt Befremden ausgelöst, ebenso Abkürzungen wie PS3, die PlayStation, also eine Spielekonsole, mit der zu Hause gezockt werden kann. Die, die ihre Jugend ohne Technik verbrachten, beobachten verwundert, was im Jugendzimmer heute so los ist. Und unseren Kollegen Thiemen Glatt aus der Jugend mit Technik-Generation hat seine Verwunderung über die Sprüche dieser Jugend ohne Technik-Generation zu folgenden Versen inspiriert.
Wir kletterten auf Bäume. Ihr spielt nur PS3. Wir hatten noch die Träume, dass alles möglich sei. Wir rannten über Wiesen. Ihr spielt heute nur noch Wii. Wir hatten Perspektiven und noch mehr Fantasie. Wir pinkelten an Zäune. Euch pisst alles an. Wir spielten in der Scheune. Ihr zockt auf einer LAN. Wir lagen auf dem Rasen. Was ihr nur simuliert, erlebt ihr nur in Maßen. Wir haben es gespürt.
Ein Gedicht von Thiemen Glatt, inspiriert von dem Gerede der Elterngeneration. Was wir jetzt alles zusammengetragen haben, klang überwiegend kritisch. Aber diese kritischen Töne werden für manche Smartphone-Nutzer komplett aufgewogen durch den Nutzen, den sie aus den kleinen Digitalkästchen ziehen. Wenn zum Beispiel einem Diabetikerkind von seinem Messsensor auf sein Smartphone eine gefährliche Unterzuckerung gemeldet wird und den Eltern gleich mit. Ebenso schwärmt unser blinder Kollege Thorsten Schweinhardt von den neuen Möglichkeiten.
Als die ersten Smartphones aufkamen, dachten viele Blinde, das war's, jetzt werden wir endgültig abgehängt. Keine Tasten mehr, nur noch der Touchscreen, eine völlig glatte Fläche. Wie soll man da ohne zu sehen eine Nummer eingeben können? Von all den anderen Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, ganz zu schweigen. Doch es kam anders und das verdanken wir vor allem den Entwicklern von Apple. In das iPhone bauten sie nämlich einen Trick ein, mit dem Smartphones auch für blinde Menschen bedienbar werden. Das Ganze nennt sich VoiceOver. Wenn ich diese Funktion aktiviere, fängt das Smartphone an, mit mir zu sprechen. Wenn ich jetzt an einer beliebigen Stelle auf das Touch-Display tippe, sagt mir eine Stimme, auf welchem Symbol mein Finger gerade liegt, ohne es gleich zu aktivieren. Ich kann also auf dem Display herumstreichen, mir das gewünschte Symbol suchen und es dann anklicken.
Nachrichten, Kalender, Uhr,
22.11 Uhr.
Mails schreiben, Nachrichten in WhatsApp tippen oder im Internet surfen, mit VoiceOver alles kein Problem. Das ist eine große Hilfe für mich. Jetzt kann ich mir endlich auch unterwegs eine Bahnverbindung raussuchen. Und wenn es mir langweilig ist, lese ich über Smartphone die Zeitung. Es gibt sogar Apps, die extra für Blinde programmiert wurden. Seeing Eye zum Beispiel. Mithilfe von Seeing Eye kann ich den Strichcode auf Verpackungen erkennen. Wenn ich zum Beispiel mehrere Suppendosen habe, die sich alle völlig gleich anfühlen, halte ich einfach die Kamera meines Smartphones über die Dosen und scanne sie ab.
Processing. Biosuppe Karotte Orange. 350 Milliliter.
Fotografiere ich eine Buchseite, liest mir die App den Text vor. Mit Seeing Eye kann ich den Wert von Geldscheinen bestimmen und mir Gegenstände und sogar Gesichter beschreiben lassen. Keine Erfindung hat den Alltag blinder Menschen in den letzten Jahrzehnten so positiv verändert wie das Smartphone. Bei anderen Geräten mit Touchscreen sieht das anders aus. Bankautomaten zum Beispiel können Blinde inzwischen so gut wie gar nicht mehr bedienen. Da bleibt der Touchscreen meistens stumm und wir sind mal wieder auf sehende Hilfe angewiesen.
Das Smartphone hat für Blinde wie Thorsten Schweinhardt Barrieren beseitigt, Teilhabe ermöglicht in vorher nicht geahnter Weise. Professor Armin Nassee, Soziologe an der Uni München, guten Tag.
Hallo, Frau Fuhrmann.
Teilhabe, Freiheit, Wissen für alle, die Hoffnung, die auch mit dem Internet an sich verbunden war und ist, verkörpert auch das Smartphone?
Ja, natürlich tut es das. Und ich meine, das erleben wir ja eigentlich jeden Tag, dass das durchaus Dinge sind, die es uns ermöglicht. Also Teilhabe tatsächlich, wir bekommen mehr Informationen, wir erreichen mehr Leute, wir sind in der Lage, Dinge selbst zu suchen. Und interessanterweise sind das ja die Verheißungen, die wir von Medien, die etwas stark verändern, immer wieder gehört haben, vom Buchdruck übers Fernsehen, die Zeitung, ähnliche Dinge. Die haben uns all diese Dinge versprochen und das hört sich sehr positiv an. Und dann kommen Leute wie wir und sagen wahrscheinlich gleich, dass es auch negative Folgen hat.
Aber bleiben wir doch mal kurz bei dem Positiven. Das ist ja immer auch ein Demokratisierungsversprechen. Zugang für Informationen für alle gleichermaßen. Ist es nicht eingelöst worden?
Es ist zum Teil eingelöst worden und wir wissen natürlich, dass solche Veränderungen von Medien und Techniken dann natürlich wieder neue Probleme produzieren. Also natürlich hat der Buchdruck dazu geführt, dass die Menschen besser informiert sein konnten. Man konnte die Heilige Schrift auf einmal selbst lesen, man konnte auch die Kritik an der Heiligen Schrift lesen, man konnte verunsichert werden, weil es auf einmal Autoritäten gab, die gesagt haben, dass andere Autoritäten womöglich nicht recht haben. Das ist alles nur möglich gewesen, weil es eine neue Form von Verbreitungstechnik gegeben hat und sowas Ähnliches erleben wir zurzeit auch. Natürlich erleben wir starke neue Formen von Teilhabe und bessere Informationen. Gleichzeitig bekommen wir sozusagen in Echtzeit Informationen, die sich widersprechen und schon fühlen wir uns in einer Welt, bei der wir eigentlich mehr Informationen haben wollten, aber jetzt verwirrter sind, weil die sich bisweilen widersprechen. Das ist eine alte Geschichte der Umstellung von Medien.
Weil es immer auch um Macht geht, um Macht über Informationen und natürlich nutzen auch Leute diese mobilen Kommunikationsmittel wie Terroristen, Kriminelle oder Leute, die einfach mit Ansichten aus den politischen Rändern der Gesellschaft kommen. Das heißt, Sie sehen doch mehr Fluch als Segen, auch für die Demokratie?
Nein, das sehe ich eigentlich gar nicht. Also ich meine, die Waschmaschine, auch Terroristen waschen ihre Unterwäsche, also die Waschmaschine ist aber trotzdem relativ indifferent dafür. Ich meine, es ist, interessanterweise ist ja doch gerade das Internet und alles, was damit zusammenhängt, etwas gewesen, was seit den 1990er Jahren mit unglaublichen Erwartungen belegt wurde, wenn Sie an so Autoren wie Howard Rheingold 1993 denken. Er sagte, es entstehen völlig neue Communities, endlich verschwindet die Macht aus der Gesellschaft, weil jeder sich sozusagen an Informationen heranrobben kann, an die er vorher nicht gekommen ist. Und jetzt stellen wir fest, das stimmt einerseits. Ne? Es ist sehr schwer, Dinge tatsächlich unter dem Deckel zu halten, weil fast jeder Sender und Empfänger gleichzeitig ist. Aber gleichzeitig entstehen völlig neue Akteure, die ziemlich machtvoll eigentlich bestimmen können, wer welche Information in welchem Zusammenhang eigentlich lesen und verarbeiten kann. Und noch stärker diejenigen, die die Informationen aufnehmen, die sind ja selber Sender, ohne es zu wissen. Ja, wir hinterlassen Spuren und Muster, die es also sowohl Unternehmen als auch Staaten, als auch öffentlichen und privaten Akteuren ermöglichen, unser eigenes Verhalten irgendwie zu steuern oder wenigstens zu kalkulieren. Und das sind eben die Dinge, man kann nicht sagen, dass die Technik selbst positiv oder negativ ist, sondern die spannende Frage ist, was man daraus macht. Wir können uns so eine Gesellschaft, so eine Welt ohne diese Dinge gar nicht mehr vorstellen.
Ja, aber was machen wir draus? Also der Machtkampf hat sich offensichtlich gerade um Informationen oder Hoheit, der über die Informationen einfach woanders hin verlegt, nämlich in die digitale Welt. Jetzt haben wir aber auch vorhin von dem Psychologen und Mediensuchtexperten Professor Montag gehört, dass Wahrnehmung sich verändert. Also in unseren Hirn sich was verändert, die Wahrnehmung wird oberflächlicher, die Aufmerksamkeitsspanne, Konzentration wird nur noch kürzer zur Verfügung gestellt und intensive Smartphone-Nutzer können sich tatsächlich weniger lang konzentrieren. Hat das denn auch gesellschaftlich gesehen Auswirkungen auf unsere Fähigkeiten, Informationen zu verarbeiten, einzuordnen, aufzunehmen?
Ja, das hat es. Herr Montag, den ich auch ganz gut kenne, ist also in der Tat auch ein Experte auf dem Gebiet, der wirklich sehr wichtige Forschungen dazu gemacht hat und tatsächlich gezeigt hat, dass es gar nicht die Art der Information ist, sondern die Art der Informationsverarbeitung, die sozusagen unsere eigene, sagen wir mal, psychische Involviertheit in diese Geschichten verändert. Und hier würde ich jetzt sozusagen auch wieder mit einer historischen Perspektive sagen, sowas Ähnliches hat man auch über den Buchdruck mal gesagt. Man hat gesagt, das Nervenkostüm eines Menschen ist eigentlich gar nicht in der Lage zu ertragen, mehrere Bücher nacheinander zu lesen, weil man diese Informationen überhaupt nicht verarbeiten kann. Und wir haben festgestellt, dass wir offenbar relativ lange brauchen, um so etwas wie eine Art, ja, man könnte sagen, sozialverträglichen Umgang mit den Dingen zu pflegen. Also wir diskutieren ja in der Öffentlichkeit zurzeit, soll man eigentlich Jugendlichen gegenüber die Zeiten einschränken, in denen sie mit solchen Geräten zu tun haben? Sollten wir das nicht vielleicht womöglich selbst auch tun? Inzwischen würden wir sagen, es ist fast besser, ja, vor einem Fernseher zu sitzen, als rumzudaddeln mit den eigenen Geräten. Vor kurzem haben wir noch diskutiert, dass die Leute zu lange vorm Fernseher sitzen, weil sie dann passiviert werden. Heute würden wir sagen, zu viel Aktivität führt womöglich zu Konzentrationsproblemen. Also ich würde sagen, nicht, dass die Dinge schlimmer geworden sind, sondern es wiederholen sich tatsächlich die Probleme. Und da muss man Routinen finden, die man nicht alle mit Verboten und Geboten, sondern auch durch Praktiken oder man könnte sagen, Dinge, die sich im Alltag bewähren, nur leisten kann.
Das heißt also, Sie relativieren ja die Einwände durchaus auch, Herr Nassi. Wenn wir also beobachten, die Leute sind jetzt mit mehr Menschen vernetzt über die ganze Welt, aber mit weniger Leuten wirklich im Gespräch oder sowas wie Langeweile gibt es eigentlich gar nicht, weil wenn ich irgendwo sitze und ich weiß, was ich zu tun habe, hole ich das Smartphone raus. Das sind für Sie einfach nur Veränderungen, die wir beobachten oder die wir kritisch sehen müssen?
Ich will nochmal die historische Perspektive nennen. Das, was Sie gerade gesagt haben, der Anfang Ihrer Frage, ist fast wörtlich das, was Georg Simmel, einer der frühen Soziologen, vor 100 Jahren über die moderne Großstadt gesagt hat.
So altbacken
bin ich schon. Nein, das hat nichts damit zu tun. Es hat eher damit zu tun, wie schlau der Gedanke ist, dass er sich so lange gehalten hat. Also man könnte sagen, Simmel hat das genauso formuliert. Wir haben mit immer mehr Menschen zu tun, aber immer weniger sind eigentlich wirklich bedeutsam für uns. Wir erreichen immer mehr, aber diese haben für uns eigentlich fast keine Bedeutung. Und das ist ja das Spannende, dass das moderne Leben ausmacht. Also ich will keineswegs die Einwände gegen diese Dinge damit relativieren, sondern ich will sagen, wir sollten vergleichsweise realistisch damit umgehen, dass wir oft in der Kritik solcher neuen Dinge uns eine Vergangenheit imaginieren, die womöglich nicht so störungsfrei war, wie wir uns das vorgestellt haben. Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt viel eher darum, dass wir bisweilen zu naiv mit den Dingen umgehen und dann Informationsspuren hinterlassen werden, die tatsächlich sowohl ökonomische als auch politische Machtkonzentration bedeuten. Mhm. Da müssen tatsächlich Formen gefunden werden, damit anders umzugehen.
Also da geht es um Macht und Markt. Aber eigentlich so der Umgang mit einem neuen Hilfsmittel, mit einem neuen Werkzeug ist was, weil Sie ja immer auch die historische Perspektive bemühen, was völlig normal ist, diese Auseinandersetzung, eine gewisse Skepsis, eine kritische Haltung. Und wenn wir uns dann mit diesem Hilfsmittel verhalten oder mit diesem Werkzeug, dann verändert das natürlich unser Leben, aber es verändert auch den Menschen insgesamt. Also es gibt eigentlich immer auch beim Buchdruck ein Hin und Her, oder?
Genau, also ein Hin und Her ist eigentlich eine schöne Metapher. Also ich versuche meinen Studenten das immer so zu erklären, sie sollten sich mal vielleicht den klügsten Menschen des 18. Jahrhunderts, Immanuel Kant, der Königsberg nie verlassen hat, vorstellen. Man würde den in eine moderne westeuropäische oder nordamerikanische Stadt verpflanzen. Der wird nach 3 Tagen in der Psychiatrie sitzen, weil er mit so viel Reizen wahrscheinlich gar nicht umgehen kann. Aber jemand war, der die komplexesten Bücher geschrieben hat, die man sich überhaupt vorstellen kann. Was ein Hinweis darauf auch Ihre Formulierung war super gerade. Also sagen, der Mensch verändert sich dadurch selbst. Und die spannende Frage ist, wie weit verändert er sich? Wo muss man tatsächlich gegensteuern? Sie haben Herrn Montag gerade erwähnt, der ja durchaus sehr, sehr hilfreiche Hinweise genau darauf gibt, dass es manchmal zu Überlastungen kommt, die wir mit unserem Nervenkostüm womöglich nicht auf die Dauer ertragen können. Und dann muss man tatsächlich zu Formen kommen, mit denen das tatsächlich möglich ist. Das kann man übrigens sogar technisch steuern. Man könnte sich doch ein Smartphone denken, das in der Lage ist, am Nutzer selber zu sehen, dass er womöglich jetzt zu viel gemacht hat und sich selber für 2 Stunden abstellt und dann wieder anstellt. Ich weiß nicht, ob es so eine App schon
doch,
gibt,
gibt's schon.
Aber sowas kann man sich ja zum Beispiel vorstellen. Ich möchte aber dann nicht mich sehen, wie ich mich dann darüber ärgere, dass ich nicht machen kann, was ich gerade machen möchte. Und ob sich das positiv auf mein Nervenkostüm auswirkt, wage ich jetzt nicht eindeutig zu sagen.
Nein, es gibt die App, mit der Sie sich beobachten und begrenzen können. Dafür brauchen Sie natürlich aber auch Ihr Smartphone. Die Smartphone-Gesellschaft, Professor Armin Nassehi, Soziologe an der Uni München, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Zeitenwende in der Hand, wie das Smartphone uns verändert. Und klar geworden ist, wir können es sehr wohl im Griff haben, wenn wir es in der Hand haben. Aber dieselbige sollten wir auch noch schützend über Kinder und Jugendliche halten. Sonst haben die Geräte und die Firmen den Nachwuchs am Wickel. Mit allen hirnphysiologischen und gesellschaftlichen Folgen. Interessant ist übrigens, dass der Erfinder des iPhones, Steve Jobs, seinen Kindern die Nutzung des Smartphones verboten hat. Mit ihrem Smartphone können sie durchaus sinnvolle Dinge tun, zum Beispiel uns nachhören als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek, auch in der App dazu, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.